Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, ich meine, für alle, die ich noch nicht gesprochen habe in diesem Jahr, ich hoffe, Sie sind gut reingekommen ins neue Jahr. Wir werden auch dieses Jahr wieder als Wissenschaftsjahr feiern, für uns natürlich hier bei Radio 1 und jede Menge schöne Wissenschaftssendungen machen. Heute in dieser Sendung geht es unter anderem natürlich um die Waldbrände. Wir fragen da ganz genau, wie denn eine Waldökologin auf das schaut, was sie in Los Angeles sieht, und die Frage, ob man daraus eventuell etwas lernen kann für uns hier in Berlin und Brandenburg. Wir reden über etwas ganz Schlimmes, das aus Amerika kommt. Ja, nicht das, was Sie denken, sondern Syphilis. Tatsächlich, da gibt es jetzt die große Frage, wo kam diese Krankheit eigentlich her? Wird seit Jahren darüber gestritten. Jetzt ist sich ein Forscherteam sicher. Das haben frühe Entdecker aus Amerika nach Europa eingeschleppt. Es geht um romantische Beziehungen und es geht gleich in einer halben Stunde um die Bedeutung von Faktenchecks für Meta, also für Instagram und Facebook. Da werden die Faktenchecks abgeschafft. Und wir fragen mal ganz ketzerisch, ist das eigentlich wirklich schlimm? Das alles hier bei den Profis auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel, da müssen Sie erkennen, die Meldungen, die wir Ihnen vorlegen, sind die richtig oder falsch. Nach der dritten Meldung können Sie dann ein Buch gewinnen. Das ist heute There is no Planet B, was du jetzt tun kannst, um die Welt zu verbessern, von Louise Bradford. Da geht es tatsächlich genau um das, was der Titel auch schon sagt. Der Planet ist durch den Klimawandel bedroht. Was kann jeder da von uns tun, um die Welt zu retten? Wenn Sie das haben wollen, bewerben Sie sich unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Simone.
Guten Morgen.
Hallo. Von wo aus rufen Sie an?
Aus Hohenneuendorf bei Berlin, Frohnau raus.
Ja, das haben wir nicht so ganz oft. Das ist ja fast noch Reinickendorf sozusagen, ne?
Genau, ja. Ich bin noch nie durchgekommen.
Nee,
heute ein Versuch und zack, alles frei. Und mein Mann, ach,
sehr gut.
Jawohl.
Ja, Hohenneuendorf, das ist ja auch so ein Name, wenn man den irgendwo in Formulare eintragen muss, dann hat man immer Platzprobleme, ne?
Ja, auch beim Briefabsender,
genau. Nicht so
also
einfach.
Viel schreiben, genau.
Aber sonst, habe ich gehört, wohnte sich ganz gut da, ne? Das ist ja auch so Berliner Speckgürtel, da sind wahnsinnig viele Menschen hingezogen die letzte Zeit. Ist das noch bezahlbar?
Ja, wir wohnen schon seit 2005 hier.
Mhm. Also alles richtig gemacht.
Genau.
Ja, ist so gut. Wie lange fährt man von dort, wenn man in die Stadt will, sozusagen, in die Innenstadt von Berlin?
Also wenn ich von hier mit dem Auto losfahre zum Alexanderpark, Platz, Parkhaus, 40 Minuten.
Ja, ist dann doch eine ganz schöne Strecke, ne?
Ja.
Und wie ist die öffentliche Anbindung?
Ja, da habe ich dann Bus oder Fahrrad und dann S-Bahn ab Hohenneuendorf.
Okay, na gut, aber dafür wohnt man halt irgendwie ein bisschen im Grünen auch, von daher, ne, was anderes. Simone, danke erstmal fürs Anrufen. Sie wissen ja, irgendwie als erste Anruferin müssen Sie immer drei Fragen richtig beantworten, bevor es das Buch gibt. Ist ein bisschen fies, aber so ist es. Und die erste Frage kommt hier.
Hula-Hoop-Können hängt von der Körperform ab. Einen Reifen um die Taille kreisen lassen, ohne dass er herunterfällt. Diese Fähigkeit müssen Sportlerinnen fürs Hula-Hoop besitzen. Entscheidender als das Talent ist aber die Körperform. Das hat ein internationales Forschungsteam jetzt durch mathematische Berechnungen herausgefunden. Demnach bestimmen der Winkel und die Krümmung von Taille und Hüfte, wie leicht oder schwer es uns fällt, den Reifen kreisen zu lassen. Bestimmte Körperformen sind von Vorteil. Zum Beispiel eine Sanduhr-Silhouette. Eine zylindrische oder kegelförmige Figur ist von Nachteil.
Nicht lange nachdenken, Simone.
Mein Bauch sagt, das ist Talent.
Das ist, was ist das?
Na, das ist Talent, das hat nichts mit der Körperform zu tun.
Also, okay, also dann ist das falsch, was wir hier sagen.
Oh, schade.
Nee, ich meine, das war meine Frage an Sie.
Ach so, weil, ja, genau.
Also Hula-Hop-Können hängt, sagen Sie, nicht von der Körperform ab, sondern vom Talent. Alles klar, das ist aber tatsächlich falsch.
Oh, schade.
Simone, tut mir leid. Nein, also wenn man mal drüber nachdenkt, ja, dieser Eieruhrfigur, das ist natürlich, da fällt natürlich der Ring dann nicht so leicht von den Hüften tatsächlich. Ne? Alle Formen schaffen es, den Reifen kreisen zu lassen. Sie haben wahrscheinlich vollkommen recht, Talent ist das Wichtigste. Ihn aber für lange Zeit auf Taillenhöhe zu halten, das ist vor allem den Menschen vergönnt mit Sanduhrfigur.
Aha. Ne?
Und nicht so Birne, wie viele von uns haben, sondern Sanduhr. Ja. Da sorgen dann die auftretenden Kontakt- und Fliehkräfte, Physiker wäre jetzt gefragt, für ein Gleichgewicht zwischen Auf und Ab. Ja, aber trotzdem schön, dass wir mal mit Hohenneuendorf schwatzen konnten,
ja.
Herr Simone.
Ne? Und mich beruhigt es. Ich kann nämlich keinen Hula-Hoop. Hier rutscht da immer runter.
Ja,
da habe ich jetzt einen Grund.
Ich will es gar nicht probieren. Simone, schöne Grüße an die Familie und bis zum nächsten Mal. Ne?
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier Cassandra. Hallo, Cassandra.
Hallo.
Aus wo denn?
Ich bin aus Schlunkendorf, ist bei Belitz.
Aha, auch schön. Wohnt sich wahrscheinlich auch nett. Ne? Worauf schauen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Ich habe hier so einen kleinen Pferdeplatz.
Aha.
Und da sind immer so eine kleine Pferdchen. Ach, das ist niedlich, ja.
Ja.
Und einen großen Baum, eine große Eiche vor der Tür. Und
Eichhörnchen.
Nee, Eichhörnchen habe ich nicht.
Na, die
tatsächlich.
Die
Eichelhäher fliegt ab und zu rum, aber keine Eichhörnchen.
Ja, die Eichhörnchen habe ich in der Stadt. Eichelhäher haben wir tatsächlich auch. Aber Pferde, da bin ich schon ein bisschen neidisch.
Ja, na, hier gibt es mehr Pferde als Einwohner.
Mhm. Cassandra, geht los. Frage kommt hier.
Unsichere Menschen nutzen häufiger Emojis. Zwinker-Smiley, Herzchen und Daumen hoch sind aus unseren Chats nicht mehr wegzudenken. Oft drücken sie Emotionen besser aus als Worte. Forschende aus den USA haben jetzt herausgefunden, dass der Hang zur Emoji-Nutzung auch mit unserer eigenen Emotionalität zusammenhängt. Untersucht haben sie dabei den Bindungsstil und die emotionale Intelligenz von Testpersonen. Ihr Ergebnis? Unempathische Menschen mit geringer emotionaler Intelligenz und ängstlichem Bindungsstil nutzen häufiger Emojis in ihren Nachrichten.
Unsichere Menschen nutzen häufiger Emojis.
Oh, das ist schwierig. Also ich benutze ja kaum Emojis. Da bin ich jetzt unsicher.
Ja.
Also ich würde sagen, das stimmt nicht.
Sie würden sagen, das stimmt nicht, weil Sie selber selten unsicher sind und häufiger Emojis benutzen. Ist vielleicht auch eine Frage des Alters, würde ich mal sagen. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass ab einem bestimmten Alter Menschen mehr Emojis benutzen.
Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen.
Das ist so, ne? Aber unsichere Menschen nutzen häufiger Emojis. Sie sagen, das ist falsch.
Ja. Ja, ich sag, das ist falsch.
Und damit haben Sie recht. Ja, das ist tatsächlich so. Vor allem sicher gebundene, emotional intelligente und empathische Menschen nutzen häufiger Emojis in ihre Nachrichten an Freunde und Familie. Jetzt wüsste ich natürlich ganz gerne, wie häufiger, weil manchmal ist es halt so 49-51%. Ne? Sollte man sich also nichts darauf einbilden, wenn man viele Emojis benutzt. Frauen übrigens greifen häufiger auf Emojis zurück. Ja? Unterschiede kann es aber auch in anderen Kulturen geben. An dieser Studie zum Beispiel waren überwiegend weiße, gebildete, verheiratete und heterosexuelle Amerikaner und Amerikanerinnen beteiligt. Also muss man immer mit Vorsicht genießen, solche Studien. Aber Sie haben recht, Cassandra. Hier kommt schon die wichtige Frage 3.
Fledermäuse surfen auf Sturmfronten. Ähnlich wie Zugvögel gehen auch manche Fledermausarten Jahr für Jahr auf lange Wanderschaft. Um dabei Energie zu sparen, nutzen die Tiere den warmen Rückenwind von Sturmfronten. Das haben Biologen vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie jetzt zum ersten Mal nachweisen können. Sie haben mit Hilfe von Sensoren besonders viele Fledermausflüge in Nächten beobachtet, in denen der Luftdruck gesunken und die Temperatur angestiegen ist. Die Fledermäuse fliegen also ab, bevor ein Sturm heranzieht, und surfen dann auf den Sturmfronten. So verbrauchen sie deutlich weniger Energie.
Auch schwierig. Wenn so viel Sturm ist, gibt es ja keine Insekten, finden sie ja nicht zu fressen. Also ich würde sagen, das ist falsch.
Okay, und falsch ist in diesem Fall ebenfalls falsch. Ja, Mensch.
Na, dann das nächste Mal.
Cassandra,
vielleicht.
Ja, ich löse das nochmal auf. Man kennt dieses Verhalten bereits von Zugvögeln. Da war das bereits bekannt. Fledermäuse sind aber deutlich schwieriger zu beobachten. Die sind nur wenige Gramm schwer. Und deswegen sind die Sender, die man braucht, um die zu messen, ultraleicht. Und genau untersucht haben sie die Wanderung des weiblichen großen Abendseglers. So heißt die Fledermaus, die da untersucht wurde. Cassandra, trotzdem herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Gerne.
Schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, wünsche ich auch.
Und
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, ciao. Und wir haben einen Abräumer und der kommt aus, ja, aus woher, Sascha?
Aus Greifswald.
Aus Greifswald.
Das ist mir unangenehm.
Warum? Ja, hier kommt erstmal Jubel, Sascha.
Nichts geleistet und schon Jubel.
Ja, so ist ja dieses Spiel. Ne? Wenn die dritte Frage nicht beantwortet wird, kommt der nächste dran und gewinnt das Buch. Und ich kann gerne noch mal sagen, was für ein tolles Buch das ist. Es heißt There is no Planet B. Was du jetzt tun kannst, um die Welt zu verbessern, da steht drin, was wir alle tun können, um unsere CO2-Bilanz klein zu halten und das Klima zu schützen. Dann können Sie das lesen. Louise Bradford hat es geschrieben, in der Ars-Edition erschienen, als Taschenbuch. Sascha, aber ich mache Ihnen jetzt mal dieses Angebot hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, also wir können das Buch jetzt einfach nach Greifswald schicken. Oder aber Sie nehmen noch eine Frage und setzen
ja,
damit...
All in. Ich hab ja noch nichts getan heute. Ich muss ja wenigstens einmal hier...
Okay, dann kommt hier die Frage Nummer 4.
Frauen sehen nachts besser als Männer. Das eigene Sehvermögen bei Nacht schätzen Frauen deutlich schlechter ein als Männer. Forschende der Universität New York haben jetzt in Experimenten bewiesen, stimmt nicht. Die Männer überschätzen sich. Frauen können bei Dunkelheit schwache Kontraste und schnelle Bewegungen sogar deutlich besser erkennen als Männer. Beim Autofahren werden sie seltener von Scheinwerfern entgegenkommender Fahrzeuge geblendet und können auf dunklen Fahrbahnen die Markierungen besser erkennen. Verantwortlich hierfür ist das Geschlechtshormon Östrogen, das die Lichtrezeptoren von Frauen empfindlicher macht.
Also, Frauen sehen nachts besser als Männer. Sascha. Hm. Kann man, glaube ich,
würde
nur
sich mir
ja.
Ja, kann man raten, aber ich sag mal, aus der Entwicklungsgeschichte her würde sich mir eher nicht so erschließen, weil die Männer ja, weiß ich, raus müssen, jagen müssen, die Gefahrabwehr und so weiter.
Sehr gut.
Hätte ich jetzt gedacht, dann müssten es die sein.
Das ist Evolutionsbiologie, ja, sehr gut.
Ja, ja.
Also?
Genau. Also deswegen würde ich sagen, es stimmt nicht.
Und damit haben Sie recht. Ja, tolle Begründung. Die Selbsteinschätzung von Frauen und Männern stimmt. Frauen sehen nachts tatsächlich schlechter als Männer. Bei mir gilt das nicht, weil ich vor 30 Jahren mal die Augen gelasert habe. Seitdem habe ich so einen leichten Hof immer auf der Linse nachts. Die Forscher vermuten, dass das Geschlechtshormon Testosteron dafür verantwortlich sein könnte. Bei Männern kommt das nämlich in höherer Konzentration vor. Mensch, Sascha, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und wenn wir schon mal mit Greifswald reden, wie geht's denn dem Öltanker vor Rügen?
Ich bin erst gestern angekommen.
So.
Ich arbeite in Paderborn und pendel.
Ah, ja.
Ich fahre aber morgen nach Rügen und gucke es mir natürlich dann genau an.
Ja, ja. Also es ist immer eine brenzlige Situation, wenn Putins Schattenflotte
absolut
da sein Öl parkt. Ne? Also toi, toi, toi,
ja,
das alles
wir
gut
haben ja, wir haben ja schon LNG da oben, also mehr brauchen wir wirklich nicht.
Und so sieht's aus. Sascha, vielen Dank. Vor allen Dingen, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ja, alles klar.
Schönes Wochenende.
Vielen Dank, ihr macht tolles Radio. Vielen Dank.
Dankeschön. Alice Weidel, die Kanzlerkandidatin der AfD, hat diese Woche die Welt darüber aufgeklärt, wer Adolf Hitler wirklich war, nämlich ein Kommunist. Woher sie das weiß, ganz einfach, die NSDAP, das waren doch Nationalsozialisten, also quasi Kommunisten. Clever. Oder? Ich meine, Generationen von Historikern sind da nicht drauf gekommen. Das heißt, Alice Weidel und ihre AfD behaupten jetzt, wir sind noch rechter als Hitler und seine Nazis. Das musste erstmal bringen. Ja, der Verfassungsschutz wird sich das ganz genau angehört haben. Aber braucht man für so einen Quatsch wirklich Faktenchecker? Oder ist Mark Zuckerbergs Ankündigung, künftig bei Facebook und Instagram darauf zu verzichten, die Fakten zu checken, ist das vielleicht gar nicht so schlimm? Das frage ich die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Ulrike Klinger. Die forscht als Professorin für digitale Demokratie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Oder Frau Klinger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Haben Sie denn den Eindruck, Zuckerbergs Meta-Konzern habe sich jemals viel Mühe gegeben, Lügen auch als solche zu kennzeichnen?
Also die Entscheidung jetzt von Mark Zuckerberg ist erstmal keine gute Entscheidung für Demokratie, ist keine gute Entscheidung für Öffentlichkeit. Aber ich würde schon eben sagen, man sieht jetzt klarer, dass es Meta eigentlich im Grunde völlig wurscht ist, was da auf ihren Plattformen zirkuliert, solange das ganze Engagement und damit im Grunde auch Profite bringt. Ganz viel, was Meta bisher gemacht hat, waren im Grunde Pflaster, Feigenblätter. Wenn es öffentliche Skandale gab, wenn irgendwo etwas passiert ist, dann hat man einfach schnell irgendwelche Selbstregulierungsmaßnahmen ergriffen. Aber wirklich viel gebracht hat das eigentlich nie.
Die Korrektur von Lügen soll jetzt bei Facebook und Insta die Community übernehmen, wie bei X. Halten Sie das für ein schnelles und wirksames Werkzeug?
Das ist ein ganz anderes Werkzeug, das vollkommen anders funktioniert. Man sieht auf anderen Plattformen, dass das wirklich vollkommen marginal ist und eigentlich gar nichts bringt. Man muss einfach sehen, dass diese Fact-Checker professionelle Organisationen sind. Da arbeiten auch Journalistinnen und Journalisten, die einfach wirklich wissen, wie sie da recherchieren, ob etwas stimmt, ob etwas nicht stimmt und dann einfach Informationen hinzufügen zu den Posts. Das ist eine professionelle Tätigkeit. Das ist was anderes als mit. Also jeder von uns kann sich ja mal hinsetzen aus Spaß heute und versuchen, 10 Posts zu fact-checken. Das ist richtig anspruchsvolle Arbeit.
Mhm. Außerhalb von X und Facebook und Insta und Truth Social und Reddit kämpfen ja weiter tapfere Faktenchecker um die Wahrheit. Bei der Tagesschau etwa gibt es die Faktenfinder. Aber funktioniert das überhaupt? Funktionieren Faktenchecks gegen Desinformation?
Also die Forschung sagt ja, da gibt es ja einiges an empirischer Forschung, die das untersucht. Und da sieht man tatsächlich, dass es effektiv ist, auch im Ländervergleich, dass tatsächlich Nutzer, Nutzerinnen weniger wahrscheinlich Lüge oder Desinformation glauben, wenn es da einen Faktencheck gibt. Die Kritik an Faktenchecks hat viel damit zu tun, dass die Reichweite begrenzt ist, was man da machen kann. Dass es einfach viel weniger Reichweite hat als die ganze Desinformation, dass man mit Faktenchecks dieser ganzen Flut überhaupt gar nicht Herr werden kann. Das ist aber nicht die Schuld der Faktenchecker. Das ist im Grunde die Schuld der Plattformen, die da relativ wenig Geld investieren und die ja im Grunde mit der Reichweite zu tun haben. Weil wer bestimmt denn über die Reichweite von Informationen? Das sind ja die Algorithmen der Plattformen. Das kann man jetzt nicht den Faktencheckern auf die Füße werfen.
Nun sage ich ja immer, niemand wird gezwungen mitzumachen bei X, bei WhatsApp, bei Facebook und Co. Nur leider transportieren ja auch die etablierten Medien, also auch wir hier, diese Lügen sogar zu Social-Media-Verweigerern wie mir und erhöhen dadurch die Reichweite. Zum Beispiel, wenn der künftige US-Vize Vance tweetet, die AfD sei vor allem dort erfolgreich, wo die Menschen früher den Nazis Widerstand geleistet hätten. Das Gegenteil ist richtig. Hielten Sie es für sinnvoll und machbar, diesen ganzen Unfug in den Qualitätsmedien einfach totzuschweigen?
Ja, die Qualitätsmedien, Journalismus sind da in einer ganz schwierigen Situation, weil man kann ja nicht verschweigen, was der designierte Vizepräsident der USA sagt. Aber gleichzeitig haben Sie völlig recht, wird es dadurch erst richtig verstärkt und kriegt erst richtig Reichweite. Also da muss man einfach eine gute Balance finden, Dinge nicht zu verschweigen, gerade wenn sie von relevanten Akteuren kommen, wie Präsidenten, Vizepräsidenten, Ministerpräsidentinnen, von denen man erwarten darf, dass sie irgendwie die Wahrheit sagen oder zumindest nicht ständig, permanent, absichtlich in der Öffentlichkeit lügen. Aber es stimmt auch, man muss nicht jeden Quatsch, der irgendwo auf X steht, der an den Plattformen steht. Und da wird viel mehr kommen, gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz und Nutzeraccounts, die mit künstlicher Intelligenz gefüttert werden. Das ist ja auch von Meta angekündigt worden vor ein paar Tagen, dass da sehr viel kommt in der Richtung, dass man wirklich nicht jeden Quatsch, der da steht, wiederholt. Das
aber
ist richtig.
Die USA drohen uns ja auch. Der designierte US-Vize Vance hat gedroht, wenn wir, also damit ist gemeint die EU, die Plattform von Elon Musk, also X weiter, er nennt das, zensieren würden, dann würden die USA aus der NATO austreten und Europa Putin überlassen. Das ist natürlich ernst. Was glauben Sie, wie stark ist die EU, um gegen solche Drohungen sich aufzustellen und zu sagen, mit uns nicht?
Na, ich finde es ganz wichtig, dass die EU hier einen eigenen Zugang findet. Und das haben wir ja. Wir haben den Digital Services Act. Im Grunde sind wir Europäer die einzigen weltweit, die überhaupt etwas tun, um die Macht der Plattform ein bisschen zu begrenzen. Oder ich sage mal, zu sagen, wir als Bürgerinnen in der Demokratie dürfen auch etwas erwarten von Medienunternehmen. Medienunternehmen, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Zum Beispiel, dass es da eben schon ein Commitment gibt, zumindest Demokratie und Öffentlichkeit nicht vollkommen absichtlich zu schädigen und zu unterwandern. Und wenn wir Europäer das nicht machen, macht es im Grunde niemand.
Sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Ulrike Klinger. Noch ist sie Professorin für digitale Demokratie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder demnächst dann in Amsterdam. Frau Klinger, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Sie haben es mitgekriegt, Donald Trump ist noch mal mit einem sehr blauen Auge davongekommen. Er ist in, wie viel waren es, 34 Anklagepunkten, glaube ich, schuldig gesprochen worden. Aber am Ende kriegt er keine Strafe dafür. Der Richter sagt zwar schuldig, das heißt, Donald Trump ist jetzt der allererste US-Präsident, der als verurteilter Verbrecher ins Weiße Haus einzieht, als Felon, wie es in den USA heißt. Aber eine Strafe zu verhängen, das hat dann der Richter nicht gemacht. Das war ein schwieriger Balanceakt, der aber trotzdem einen bitteren Beigeschmack hinterlässt bei vielen, die sagen, naja, das Recht ist eben doch nicht für alle Menschen gleich. Wenn du die richtigen Anwälte hast und milliardenschwer bist, kannst du dich aus so einer Sache rauswinden. Okay, das weiß man allerdings schon lange, dass Gerichte nicht unbedingt immer gerechte Urteile sprechen. Nur was genau führt zu milderen und was zu härteren Urteilen? Dieser Frage ist nun auch Gerald Schneider auf den Grund gegangen. Er ist Professor für internationale Politik an der Uni Konstanz. Herr Schneider, guten Tag.
Guten Morgen.
Sie haben untersucht, ob es in Deutschland einen Unterschied macht, ob ich als Mensch mit oder ohne Migrationshintergrund vor den Richter trete oder von einer Behörde verwaltet und behandelt werde. Jetzt sagen Sie nicht, Sie hätten da so einen Verdacht gehabt.
Natürlich haben wir einen Verdacht gehabt, weil das sind langjährige Forschung. Das begann bei mir bereits in den 1990er Jahren. Da konnte man das feststellen für Deutschland, für die Schweiz. Und dann im Rahmen der Flüchtlingskrise haben eine damalige Studentin von mir und ich haben wir zusammen herausgefunden, dass die Schutzquoten für Asylsuchende in den deutschen Bundesländern sehr unterschiedlich sind. Das hat zu einer großen Mediendiskussion geführt, auch zu Debatten im Bundestag. Und wir hatten dabei das Problem, dass wir hier keine Daten hatten zu einzelnen Asylgesuchen oder aber zu den Außenstellen des BAMFs in den einzelnen Bundesländern. Mhm. Diese Daten haben wir uns jetzt unter größten Mühen herbeigeschafft und können feststellen, dass dieser Befund weiterhin gilt. Es ist teilweise sogar noch extremer. Also das gilt für die Zweigstellen des BAMF, das gilt für die Verwaltungsgerichte, wo eben dann die Widersprüche der Asylsuchenden behandelt werden. Das gilt für die Entscheidungen der Ausländerbehörden zur doppelten Staatsbürgerschaft. Bis im Mai letzten Jahres war das ja etwas, wo diese Behörden einen gewissen Spielraum hatten, ob sie jemandem eben eine zweite Staatsangehörigkeit belassen oder ob sie hier darauf beharren, dass die Person dann eben nur die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt. Mhm. Und wir stellen das auch bei den Jobcentern fest im Verhalten gegenüber unterschiedlichen Personengruppen in Bezug auf die Sanktionsquoten.
Was für Urteile und was für Entscheidungen der Behörden haben Sie da genau untersucht?
Also wir haben hier leider immer noch nicht Individualdaten. Ich habe zusammen mit zwei Soziologen letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, bei denen wir die Flüchtlingsbefragung herangezogen haben. Und wir konnten dann eben zeigen, dass hier Faktoren außerhalb des Rechts, wie beispielsweise die regionale politische Stimmung gegenüber Migration, hier einen Einfluss darauf hat, wie groß die Chance ist, dass man hier Schutz erhält durch das BAMF in der ersten Instanz. Also je restriktiver die Bevölkerung eingestellt ist, desto geringer ist die Chance. Es spielt auch eine Rolle, wie der Kurs der Landesregierung ist. Und das ist in einem Bereich, wo jetzt eben das BAMF in dem Sinne keinen Ermessensspielraum hat, weil Personen mit gleichem Hintergrund, mit dem vergleichbaren Anliegen hier, dass sie Schutz erhalten sollten, sollten gleich oder zumindest sehr ähnlich behandelt werden.
Nehmen wir mal Asylklagen als Beispiel. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, im thüringischen Meiningen werden mit nur 34,7% die wenigsten Asylbewerber abgelehnt. In Gera, ebenfalls in Thüringen, die meisten, 87,3%. Aber was sagt uns das?
Das sagt uns natürlich eben darüber aus, dass die Chancen hier für einen Asylsuchenden, für eine Asylsuchende vor diesen Verwaltungsgerichten sehr unterschiedlich sind, dass man dann tatsächlich Schutz erfährt oder dann eben nach Hause geschickt wird ins Ursprungsland. Es gibt hier Unterschiede. Gera hat hier mehr Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten. Aber gleichzeitig gibt es hier auch eine Untersuchung des MDR, die ganz deutlich nachweisen konnten, dass es dort eben Richter gibt in Gera, die systematisch in praktisch allen Fällen hier Widersprüche abgelehnt haben. Einer dieser Richter ist mittlerweile suspendiert, darf keine solchen Klagen mehr behandeln.
Aber Sie sagen es ja, wenn in Gera vor allen Dingen, sagen wir mal, türkische Asylsuchende Asyl beantragen, dann werden die natürlich zum größten Teil abgelehnt. Wenn es in Meiningen dagegen vor allen Dingen Syrer oder Afghanen sind, ja, also das macht ja einen Unterschied. Man kann ja beides nicht vergleichen, ne?
Das kann man natürlich nicht vergleichen. Und das ist auch ein Problem hier, das wir bei diesen Analysen haben. Die Datengrundlage, auf die wir uns berufen, ist sehr, sehr unzureichend. Wir mussten uns diese Daten selber erstreiten. Wir haben also hier Briefe an sämtliche Justizministerien der 16 Bundesländer geschrieben und dann nach mühseliger Arbeit hunderte von Tabellen zusammengefasst. Also das wäre nach meinem Dafürhalten einfach eine Aufgabe des Bundesministeriums für Justiz, dass man hier auch Daten hat, mit denen man kontrollieren kann, in welchen Gerichten wird hier eben sehr extrem groß gefahren, positive Diskriminierung wie auch negative.
Man muss ja sagen, Anwälte nutzen sowas ja auch aus. Die wissen ja, bei welchen Gerichten sie mehr Chancen haben und bei welchen weniger. Glauben Sie denn, eine objektive Urteilsfindung, sodass man das nivellieren kann, sei überhaupt möglich?
Ich denke zumindest, dass das ein Ideal ist, dass wir danach streben sollten, dass wir eben hier nach Möglichkeit sehr, sehr objektiv entscheiden sollten. Und das kann eigentlich durch ganz einfache Maßnahmen, kann man zumindest diesem Ideal ein wenig näher kommen. Also beispielsweise, dass hier mehr Transparenz herrscht über die Entscheidungsfindung. Bestimmte Bundesländer wollten gar nicht mehr mit Daten die Daten herausrücken, weil sie dachten eben, hier diese Daten zum Entscheidungsverhalten sei etwas, was geheim gehalten werden muss. Also der Staat will sich selber vor den Bürgern schützen. Also neben dieser Transparenz kann man auch verstärkt bei sehr kritischen Fällen zufällig Richter einem den Fall zuordnen. Mhm. Man muss mit Vier-Augen-Prinzip systematisch handeln in den Jobcentern, in den Außenstellen des BAMFs und natürlich teilweise auch in den Verwaltungsgerichten. Und die trivialen Entscheidungen, die kann man hier tatsächlich dann künftig auch verstärkt der künstlichen Intelligenz überlassen. Wenn die gut trainiert ist, dann ist dort eben vorurteilsfreies Entscheiden möglich. Und die Gerichte, die Ämter, die sollen sich dann auf die schweren Fälle konzentrieren, damit eben hier diese erschreckende positive und vor allem auch negative Diskriminierung in einzelnen Amtsstellen und Gerichten vermieden wird.
Sagt Gerald Schneider, Professor für internationale Politik an der Uni Konstanz. Herr Schneider, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Herzlichen Dank auch an Sie.
In Los Angeles ist die Situation tatsächlich weiter ernst. Drei Feuer rings um Los Angeles sind weiterhin außer Kontrolle, darunter das besonders heftige Palisades Fire im Stadtteil Pacific Palisades. So hören die Profis auf Radio 1. Und tatsächlich haben die Feuer die einzelnen Namen in den USA. Es gibt das Eaton Fire im Norden, das Hearst Fire im Nordwesten, das Palisades Fire im Westen. 100.000 Menschen mindestens sind evakuiert worden. 12.000 Häuser werden mittlerweile als verbrannt gemeldet. Bis heute wurden 11 Tote gezählt. Für Dr. Tanja Sanders sind solche Brandkatastrophen neben all der Tragik wahrscheinlich auch wichtige Datenlieferanten. Die Waldökologin leitet den Arbeitsbereich Ökologie und Walddynamik am Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Frau Sanders, guten Morgen.
Guten Morgen.
So viele Waldbrände gleichzeitig rund um Los Angeles. Wie kann das sein? Vermuten da die Behörden Brandstiftung? Was sagen Sie?
Im Moment ist es natürlich noch zu früh, wirklich zu sagen, wie die Feuer ausgebrochen sind. Klar ist, dass immer mehrere Faktoren zusammenkommen. Wir haben dort in Kalifornien natürlich jetzt die Situation, dass wir 9 Monate lang keinen Niederschlag hatten. Dazu diese Winde, Sand-Ann-Winde, die einfach eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit haben und eine hohe Geschwindigkeit. Das heißt, klimatisch ist die Situation sehr brisant. Dazu kommt natürlich dann immer erst noch die Zündung. Und bei der Zündung wissen wir im Moment noch nicht, was wirklich der Auslöser war. Es gibt immer mehrere Faktoren. Es können Trockengewitter gewesen sein in dieser Region. Es kann Brandstiftung gewesen sein. Es kann auch einfach Unachtsamkeit gewesen sein. Oder eben auch technische Versehen oder Unfälle, die dann zu so einem Brand führen.
Sie sind Profi. Was sehen Sie, wenn Sie sich dieses Inferno anschauen? Auf was achten Sie da als Waldökologin?
Was jetzt ganz besonders tragisch in dieser Situation ist, dass wir eigentlich hier sehen, dass Wälder brennen, die eigentlich nicht brennen sollten. Das sind eigentlich sehr feuchte Wälder, wo man immer davon ausgegangen ist, dass die auch sehr feuerresistent sind. Die Bäume, die dort stehen, haben auch einfach sehr dicke Borken. Das heißt, so niedrige Feuer können die auch sehr gut aushalten. Aber diese Wälder, die sonst eher Nebelwälder waren, sind immer trockener geworden in den letzten Jahren. Und damit kann natürlich auch so ein verheerendes Feuer ausbrechen. Mittlerweile ist es aber auch nicht mehr nur ein Vegetationsbrand oder ein Waldbrand, sondern auch wirklich ein Stadtwald. Und da sehen wir natürlich, dass die Holzstrukturen, die trotzdem dort vorherrschen, natürlich auch sehr viel Brennmaterial bieten.
In den Flutgebieten entlang der Ahr, da wurde sehr schnell nach einem Bebauungsverbot gerufen, nach den Katastrophenhochwasser. Da hieß es, weil solche Hochwasser sich jederzeit wiederholen könnten, sollte es dort keine Baugenehmigung mehr geben. Die Leute haben dann trotzdem gebaut. Wir hören seit vielen Jahren von Waldbränden in diesen wilden Gegenden von Kalifornien. Sind die Anwohner da so gut versichert, dass die sich das immer leisten können? Oder warum werden die gleichen Hügel immer wieder bebaut, die schon seit Jahrzehnten regelmäßig abbrennen? Ist das vernünftig?
Vernünftig ist das sicher nicht. Auch im Ahrtal haben wir natürlich diese Situation, dass die Häuser wieder an Stellen gebaut wurden, wo eigentlich wahrscheinlich ist, dass wieder ein Hochwasser diese zerstört oder zumindest schädigt. In der Forschung reden wir da von dem Wildlife-Urban-Interface, also genau dieser Grenze zwischen der Vegetation, die halt oft dann auch brennbar ist, und eben der Stadt, der Infrastruktur. Und je näher das zusammen ist, desto schwieriger wird es natürlich auch für die Feuerwehr. Deswegen ist in Brandenburg auch immer wieder der Versuch, wirklich Brandschneisen frei zu halten, um eben nicht direkt den Wald neben dem Haus zu haben. Aber auch hier gibt es genug Situationen, wo wir genau das wieder vorfinden. Und das wird natürlich auch immer gefährlicher, wenn wir von einer stärkeren Feuersaison ausgehen.
Kann man aus Ihrer Sicht den Behörden Vorwürfe machen, wie Donald Trump das ja fleißig tut? Oder ist jede Kommune machtlos gegen diese Kombination aus Feuer- und orkanartigen Winden?
Also Kalifornien investiert sehr, sehr viel in den Waldbrandschutz. Auch in den letzten Jahren wurden sehr viele Flächen, 700.000 Hektar ungefähr, behandelt, um mit gezielten Bränden zum Beispiel die Brandlast zu verringern oder Schneisen zu schlagen. Es wurden mehr Einsatzkräfte eingestellt. Es wurden Hubschrauber, Löschflugzeuge angeschafft und es gibt Drohnen zur Überwachung. Also Kalifornien tut sehr viel. Aber es ist natürlich klimatisch eine extrem schwierige Situation. Das heißt, Hubschrauber und Löschflugzeuge können bei diesen Winden kaum eingesetzt werden. Und damit schränkt sich natürlich auch so dieser Bewegungsspielraum der Feuerwehren stark ein. Ähnlich sahen wir ja auch das in Brandenburg, dass durch die Munitionsbelastung Hubschrauber nur bedingt eingesetzt werden konnten. Und dann wird es natürlich schwierig, solche Feuer, die wirklich außer Kontrolle sind, mit sehr hohen Flammen, sehr heiße Feuer, wirklich vom Boden aus zu bekämpfen. Da ist dann auch einfach die Feuerwehr recht machtlos.
Sagt Dr. Tanja Sanders, sie ist Waldökologin am Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Frau Sanders, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
So, Sie merken vielleicht schon die Frage nach dem Ursprung des Coronavirus. Ja, die macht Menschen leicht erregbar. Ja, also wenn die den Ursprung eines Erregers nicht kennen, regen sich halt viele Leute drüber auf. Bei der Syphilis, da ist sich ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie jetzt sicher. Die einst tödliche Geschlechtskrankheit stammt aus Amerika. Wie man sowas rausfindet, das soll uns der Studienautor verraten, der Leipziger Archäogenetiker Professor Dr. Johannes Krause. Guten Tag, Herr Krause.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Archäogenetik, was war das nochmal?
Ja, also in der Archäogenetik, da analysieren wir Erbmaterial aus alten Knochen. Das kann die DNA der Menschen selbst sein, sagen wir Urmenschen wie der Neandertaler oder frühe moderne Menschen, aber auch die Krankheitserreger und deren Erbmaterial, um so die Evolution der Erreger besser zu verstehen.
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, mich so als Laie da eingelesen und rausgefunden, die Wissenschaft streitet ja schon ziemlich lange, ob Christoph Kolumbus die Syphilis aus Amerika nach Europa mitgebracht hat. Also als Indiz dafür wird immer genannt, ein Jahr nach seiner Rückkehr gab es in Europa die erste Syphilis-Epidemie mit sehr vielen Toten. Ihre Basler Kollegin Verena Schünemann hat dazu geforscht. Die hat Spuren syphilisartiger Erreger gefunden in alten Knochen in Brasilien, 2000 Jahre alt. Dann aber gab es eine andere Studie aus Zürich, die sagt, dass der Erreger Treponema pallidum höchstwahrscheinlich bereits in Europa verbreitet gewesen sei, bevor Christopher Columbus in See stach. Und Sie sagen jetzt, wir können den Beweis führen, dass dem nicht so sei, dass Columbus das aus Amerika mitgebracht hat. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, also wir haben eine ganze Reihe von Knochen untersucht, die typische Spuren zeigen vom Syphilis-Erreger. Das heißt, die Syphilis, wenn man länger Zeit infiziert ist, hinterlässt auch Spuren am Knochen. Wir haben eine ganze Reihe von Knochen aus der neuen Welt vor Columbus untersucht und haben dort 5 Skelette gefunden, die Anzeichen für Syphilis aufgezeigt haben und aus denen wir dann auch die Erreger-DNA rekonstruieren konnten. Wir konnten dort nicht nur Syphilis rekonstruieren und einen sehr nah Verwandten der Syphilis, sondern auch Frambuesie und Begell. Das sind 2 sehr nah verwandte Infektionskrankheiten, ähnlich wie auch die Kollegin Schünemann das aus Brasilien machen konnte. Und hier konnten wir jetzt alle Stämme, die bisher bekannt sind und Vorformen in Amerika vor Columbus finden. Und damit ist es sehr sicher, dass der Erreger tatsächlich auch aus der neuen Welt stammt und dementsprechend auch höchstwahrscheinlich von Columbus und seiner Crew dort im späten 15. Jahrhundert nach Europa gelangt ist.
Das heißt aber auch, Sie müssen ganz sicher sein, dass es in Europa keine Knochen gibt vor 1492, die sozusagen, wo man an Syphilis-Erreger nachweisen kann.
Ja, wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Knochen untersucht, die aus der Zeit vor Columbus aus Europa kommen, die Spuren zeigen, die Syphilis zuzuschreiben sind. Das ist allerdings nicht so leicht, weil auch andere Erreger ähnliche Spuren verursachen. Und wir haben dort nie den Syphilis-Erreger gefunden. In einer Studie 2020 mit der Kollegin Schünemann zusammen haben wir tatsächlich Erreger gefunden. Allerdings sind Knochen, die waren aus der Perikontaktperiode, also so um 1500, die lassen sich schlecht datieren. Und wir haben am Ende dann auch die Schlussfolgerung gehabt, dass die Knochen wahrscheinlich eher aus dem 16. Jahrhundert als aus dem 15. Jahrhundert stammen. Und im 16. Jahrhundert war der Erreger sehr weit verbreitet und sind vielleicht 50 Millionen Menschen erkrankt im 16. Jahrhundert an der Krankheit, nachdem sie nach Europa eingeschleppt wurden.
Wir sind ja eine Wissenschaftssendung und wollen deshalb auch immer transparent machen, wie Wissenschaft funktioniert. Wäre es theoretisch möglich, dass auch Ihre These, also der Syphilis-Erreger kommt aus den USA, aus Amerika, dass die wieder über Bord geworfen wird, wenn an anderen Knochen andere Archäogenetiker zu anderen Ergebnissen kommen?
In dem Fall ist es extrem unwahrscheinlich. Wir haben, wie gesagt, eine ganze Reihe von Knochen aus Chile, aus Argentinien, aus Peru, aus Mexiko, die alle sehr gut datiert sind, die ganz klar in die Periode vor Columbus fallen und nicht in diese quasi Zwischenperiode, die sich zum Teil schlecht datieren lässt. Wir haben auch ganze Genome. Wir haben dort auch ganz klar zeigen können, dass der gesamte Erregerstamm, also quasi alle nahen Verwandten, die gesamte Familie der Treponema pallidum, dort in den Amerikas sich entwickelt hat in den letzten 10.000 Jahren. Also das müsste schon verrückt zugehen.
Mit dem Teufel zugehen. Genau. Warum ist das überhaupt so wichtig, zu wissen, wer der Menschheit die Syphilis eingebrockt hat? Bei Corona ist es ja eine politische Diskussion. Da wollen Leute was politisch aussagen darüber. Aber wie ist das hier in diesem Fall?
Ja, es ist nicht nur politisch beim Corona-Erreger, sondern es war natürlich auch für uns wichtig zu wissen, wo ist das Reservoir, aus welcher Tierpopulation der zoonotische Ursprung ist vom Erreger, also in dem Fall vom Corona-Erreger. Ähnlich ist es auch bei der Syphilis. Wir wollen wissen, wo sie hergekommen ist, wie sie sich entwickelt hat, wie verändert sie sich. Syphilis ist ja wird durch Bakterien verursacht, Treponema pallidum, die natürlich auch Antibiotikaresistenzen zeigen. Seit den 1970er Jahren haben die sich entwickelt. Das heißt, wir müssen auch die Mutationsprozesse dieser Erreger besser verstehen und das nicht nur über 30, 40 Jahre, sondern auch über ein paar hundert oder tausend Jahre, um quasi auch die Biologie zu verstehen. Weil in dem Moment natürlich, wie solche Erreger antibiotikaresistent sind, werden sie natürlich wieder zum Problem. Syphilis ist seit 20 Jahren wieder eine neue quasi sogenannte Re-Emerging Disease, also die sich wieder ausbreitet überall auf der Welt, haben wir erhöhte Zahlen von Syphilis-Infektionen, was zum Teil natürlich auch daran liegt, dass die Leute weniger quasi dann auf zum Beispiel Kondome verwenden und sich da vor Geschlechtskrankheiten schützen und vielleicht auch ein bisschen promiskuitiver geworden sind. Das kann man jetzt spekulieren. Aber auf alle Fälle sind die Antibiotikaresistenzen natürlich ein zusätzlicher Faktor. Insofern ist es sehr wichtig, auch die Evolution der Erreger über Jahrhunderte zu verstehen.
Machen wir es am Ende noch mal ein bisschen schlüpfrig. Kolumbus sucht einen Seeweg nach Indien. Er findet Amerika. Er glaubt bis zu seinem Tod, er hat die indische Ostküste erreicht. Wie genau könnten er und seine Soldaten sich denn angesteckt haben? Und wie haben die dann die lange 70-tägige Rückreise nach Europa überlebt, um hier wiederum andere Menschen infizieren zu können?
Ja, es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass sich ähnlich wie die Syphilis heute, die damals sich auch schon als Geschlechtskrankheit verbreitet hat, und dass es dort wahrscheinlich Kontakte mit indigenen Frauen wahrscheinlich zwischen der Crew von Kolumbus und der lokalen Bevölkerung gab und sich dort die Menschen angesteckt haben. Wahrscheinlich war die Krankheit dort sehr verbreitet. Wahrscheinlich war sie dort nicht so, sage ich jetzt mal, tödlich und gefährlich wie dann später in Europa. Wir haben das ja auch bei Corona erlebt. Das heißt, eine naive Bevölkerung reagiert auf eine neue Krankheit ganz anders als eine Bevölkerung, die schon lange diesem Erreger zum Beispiel ausgesetzt ist. Dementsprechend haben dann auch natürlich diese Erreger hier in Europa eine große Epidemie verursacht mit Millionen von Toten. Und in den Amerikas gab es diese Krankheit wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden, weil sie dort evolviert ist, wie wir jetzt zeigen können.
Und diese 70 Tage Seereise, die lässt sich überleben, wenn man an Syphilis erkrankt?
Das lässt sich überleben, ja. Also es gibt mehrere Stadien. Also am Anfang sind es dann quasi hauptsächlich eine Geschlechtskrankheit, die zum Teil auch die Geschlechtsorgane dann quasi reduziert ist. Aber die kann sich dann über die Nervenwege ausbreiten, bis ins Gehirn, kann zu Läsionen im Gehirn sogar führen. Das heißt, die Leute werden verrückt. Das dauert aber zum Teil Monate. Und das kann dann, wie gesagt, auch zum Tod führen. Und das zu dieser Zeit eine sehr tödliche Krankheit im 16. Jahrhundert. In den letzten paar hundert Jahren dann nur noch als Geschlechtskrankheit hauptsächlich, aber auch im 19. und 20. Jahrhundert natürlich noch als schwere Krankheit zum Teil, die natürlich heute zum Glück gut durch Antibiotika behandelt.
Die Syphilis ist made in America, sagt der Leipziger Archäogenetiker Professor Dr. Johannes Krause. Herr Krause, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, Herr Karkowski.
Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen, so hat das die große Philosophin Connie Francis einst beschrieben. Je länger man dieses Spiel mitmacht, desto eher glaubt man, die Regeln durchschaut zu haben. Ja? Ich zum Beispiel hatte schon lange so eine Ahnung, die jetzt bestätigt wird von einer Metastudie, also der Essenz aus mehr als 50 wissenschaftlichen Studien zum Thema, bei der rausgekommen ist, feste romantische Beziehungen sind für Männer wichtiger als für Frauen. Mehr darüber weiß die Studienautorin, die Entwicklungspsychologin Iris Waring. Sie ist Doktorandin an der Humboldt-Uni zu Berlin. Frau Waring, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was meinen Sie denn mit wichtiger?
Genau, also wir beziehen uns da auf vier Beziehungsphasen, die kann ich gleich noch erläutern. Und im Hinblick auf diese vier Beziehungsphasen haben wir eben über 50 Studien ausgewertet. Meisten davon waren Selbstberichtsstudien, wo die Leute einfach selbst danach gefragt wurden, sich einzuschätzen, zum Beispiel im Hinblick auf den Wunsch nach einer Partnerschaft.
Und da haben Sie gemerkt, die Männer sagen häufiger, ich hätte gerne eine feste Beziehung als die Frauen.
Genau, das ist einer der vielen Befunde, ja.
Also Sie haben auch herausgefunden, dass sich feste Beziehungen für Männer positiver auf die Gesundheit auswirken als für Frauen.
Hm? Genau, und zwar sowohl auf die psychische als auch auf die physische Gesundheit. Also zum Beispiel die depressiven Symptome sind bei Männern niedriger, wenn sie in einer Beziehung sind. Oder der Bluthochdruck ist seltener. Und sogar die Lebenserwartung ist höher bei Männern.
Wir profitieren also davon. Genau. Dieses Vier-Phasen-Modell, das Sie entwickelt haben, mit dem Sie die Entwicklung heterosexueller Beziehungen beschreiben, wie sehen diese vier Phasen aus? Was ist Phase 1?
Genau, die erste Phase wäre der Anfang einer Beziehung. Dazu gehört dann zum Beispiel dieses Wunsch nach einer Partnerschaft. Wie ich schon gesagt habe, ist da höher bei Männern, aber auch zum Beispiel der Befund, dass Männer sich häufiger und schneller verlieben oder auch zuerst ihre Liebe gestehen tendenziell in einer Partnerschaft.
So, was ist mit den Frauen los? Hätten die lieber so Kurzzeitromanzen oder?
Also sieht es eher so aus, dass Männer es schneller ernster machen wollen, also sich ja schneller committen.
Phase 2 ist?
Die Phase 2 wäre dann in einer Beziehung zu sein und dazu gehören dann diese gesundheitlichen Vorteile, über die wir eben gesprochen haben.
Also die Frage, profitiert man von der Beziehung? Profitieren Frauen gar nicht von Langzeitbeziehungen?
Doch, also all diese gesundheitlichen Effekte, die gibt es bei Frauen auch, aber in einem niedrigeren Ausmaß.
Hm. Was ist Phase 3?
Die dritte Phase wäre dann die Trennung und da ist der große Befund, dass Trennungen meistens von Frauen ausgehen. Also ungefähr 60-70% der Trennungen und Scheidungen gehen von Frauen aus.
Wow. Haben Sie herausfinden können, woran das liegt?
Ja, also unsere große Vermutung, unser großer Erklärungsansatz für all diese Unterschiede, also in allen vier Phasen, ist die Rolle von emotionalen Bedürfnissen. Also sowohl Männer als auch Frauen haben ein angeborenes Bedürfnis nach emotionaler Nähe. Und um dieses Bedürfnis zu erfüllen, ist es ganz zentral, emotionale Unterstützung zu erhalten. Aber Männer bekommen im Durchschnitt weniger emotionale Unterstützung von ihrem sozialen Umfeld, also Freunde und Familie, als Frauen und sind dadurch mehr auf die Unterstützung der Partnerin angewiesen.
Wow, das finde ich sehr überzeugend. Wie ist Phase 4?
Die vierte Phase wäre dann die Trennungsverarbeitung, also was nach einer Trennung passiert.
Lassen Sie mich raten, da ist ein Mittel gegen Trennungsschmerz, das fängt wahrscheinlich mit A an und hört mit Alkohol auf, ne?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Männer dieses Mittel häufiger nutzen, um mit Trennungen umzugehen. Also Männer zeigen mehr Alkohol- und Drogenkonsum, um die Trennung zu bewältigen. Insgesamt eher ungesündere Strategien, kann man zusammenfassen.
Ein anderes Mittel, um die Trennung zu verarbeiten, könnte Promiskuität sein. Wir sind ja Radio für Erwachsene, sich den Schmerz wegvögeln. Ist das auch ein Faktor?
Da kann ich leider nichts zu sagen. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass es da einen Unterschied gibt, aber es kann sein. Also vielleicht ist noch nicht gut erforscht.
Tolle Studie, finde ich. Was mir hier fehlt, ist der Faktor Alter. Ja, sowohl die Gründe, eine Beziehung einzugehen, als auch sie zu halten oder sich zu trennen und mit der Trennung umzugehen. Das dürfte doch mit 20 ganz anders sein als mit 39, wenn die biologische Uhr tickt und erst recht über 50, oder?
Ja, auf jeden Fall spielt das eine Rolle, zum Beispiel auch in Bezug auf Kinder. Die spielen ja bei Trennung in dem Alter, wo die Kinder oft noch jung sind und daheim wohnen, eine größere Rolle. Also das könnte auch noch zum Beispiel ein Faktor sein, warum Trennungen eher von Frauen ausgehen, weil die Kinder dann typischerweise bei den Frauen leben danach.
Das gilt jetzt alles für heterosexuelle Paare. Vermuten Sie, dass die Dynamiken bei Homosexuellen die gleichen sind?
Genau, also die Studien waren alle basierend auf heterosexuellen Beziehungen, aber wir würden vermuten, dass es bei homosexuellen oder bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen weniger ausgeprägt ist, diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder vielleicht gibt es sie sogar gar nicht, weil Homosexualität und Bisexualität auch oft damit zusammenhängt, dass man weniger entsprechend Geschlechterrollen handelt. Und wir vermuten, dass diese Unterschiede im sozialen Netzwerk zwischen Männern und Frauen auf Geschlechterrollen basieren.
Sehr interessant. Feste romantische Beziehungen sind für Männer wichtiger als für Frauen. Den Beweis geführt hat die Entwicklungspsychologin Iris Waring. Sie ist Doktorandin an der Humboldt-Uni in Berlin. Frau Waring, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Weiße Rinde als Sonnenschutz. Birken sind durch ihre strahlend weiße Rinde leicht zu erkennen. Den weißen Farbton erhält die Rinde durch den Stoff Betulin. Und das nicht ohne Grund. Der helle Stamm reflektiert das Sonnenlicht. So heizt der Baum im kalten Winter in kurzen Sonnenphasen nicht so stark auf. Wenn er später wieder gefriert, sind die Frostschäden nicht so groß wie bei Bäumen mit dunkler Rinde. Die Temperatur der Birke bleibt konstant und verhindert so Sonnenbrände und Risse im Holz, durch die Schädlinge eindringen können.